Seid ihr bereit, über Sion Sono und Red Post on Asher Street zu sprechen?
Mal sehen, ne?
Alles klar.
Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Wir sind auf Nippon Connection, virtuell, also online, weil Nippon Connection 2021 ja nicht so richtig in Frankfurt stattfinden kann, dieses Jahr, aber nächstes Jahr wieder. Aber wir wollen natürlich trotzdem über Filme reden, deswegen haben wir uns jetzt verabredet, über Sion Sono zu sprechen, und zwar seinen Film Red Post on Asher Street. Und ich habe dabei den Andrasch. Hallo Andrasch.
Hey Thomas, grüß dich.
Und ich habe dabei den legendären Michael, den Michael Meyer von Compendium des Unbehagens aus...
Hallo.
Aus Osaka zugeschaltet, mein Lieber.
Genau, hallo. Diesmal hast du es richtig wieder, gut.
Ja, diesmal habe ich bin ja lernfähig.
Gut.
Ihr Lieben, Sion Sono habe ich mir ja schon gedacht, dass das kein Mainstream-Film wird. Und der hat mich ja doch ganz schön durchgerüttelt wieder. Und wieder war es was völlig anderes, als ich erwartet habe. Das passiert einem ja jedes Mal, wenn man Sion Sono guckt. Weil wir haben die Geschichte, wie für einen Film gecastet wird. Und der ganze Titel kommt übrigens zustande, weil es diese roten Briefkästen in der Asher Street gibt, in denen die Menschen, die beim Casting erfolgreich sein wollen, ihre Bewerbungen reinwerfen. Und dann kommt es zum Casting. Und in diesem Casting erleben wir dann, wie die ganz unterschiedlichsten Leute unbedingt da die Hauptrolle haben wollen, weil im Casting-Aufruf heißt es auch, es werden auch Newcomer aufgefordert, sich zu melden, und es ist dann sehr, sehr interessant, weil unglaublich viele, es gibt eine ganze Revue von verschiedenen Talenten, die sich dann bewerben. Wir sehen dann immer wieder Casting-Szenen mit neuen Menschen oder aus anderen Perspektiven, und irgendwann, so nach einer Stunde oder so, rauchte mir echt der Kopf, wer da jetzt alles, was war nochmal mit dem und mit der, und warum war die gut drauf, warum war der nicht gut drauf, und was bedeutet das jetzt wieder? Irgendwann rauchte mir dann der Kopf, aber dann gab es auch Entscheidungen und dann gab es Dreharbeiten. Ich muss sagen, das Finale mit den Dreharbeiten war wieder ganz, ganz, ganz groß. Michael, wie hat er dir gefallen? Erzähl.
Das war mal wieder so ein Sion Sono Best-of-Film, wie auch sein letzter hier, der Forest of Love. Wobei, das war ja gar nicht der letzte, da gab es ja noch ein paar, die bei uns gar nicht rausgekommen sind, aber da war alles drin, was er sonst auch macht. Also mich hat es überhaupt nicht überrascht. Das waren so alle Zutaten, die er sonst auch drin hat, so diese verschiedenen Erzählperspektiven, die sich dann irgendwann an einem Punkt treffen. Hatten wir zum Beispiel in Love Exposure. Wir hatten dieses Frauen in der Unterhaltungsindustrie, hatten wir zum Beispiel in Anti-Porno. Wir hatten das Mädchen mit dem toten Vater, die da irgendwie eine Beziehung mit dem hatte. Das ist ja auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht mehr, wo er sowas hatte, aber sowas hatte er auch öfter drin. Und deswegen, diese ganzen Elemente fühlen sich wieder an wie so ein Best-of. Mhm. Ne? Und deswegen hat es mir auch gut gefallen, aber ich war halt nicht so überrascht oder so überfahren, wie jetzt ich das auch von ein paar anderen Leuten gelesen habe, die da wieder total platt waren. Ich dachte, ja, nee, das ist so ein Sion Sono-Film.
Das ist der Vorteil, wenn man schon alle Filme von ihm gesehen hat.
Nee, hätte ich mal alle gesehen. Da fehlen noch ganz viele. Die letzten 5, 6, die sind zum Beispiel im Westen, habe ich noch nie von gehört. Ich habe neulich mal nachgeguckt, was so die letzten waren. Und da sind etliche bei, wo ich mir denke, so, pff, keine Ahnung. Ne, aber es ist ein schöner Film, und ich mag ja generell Filme übers Filme machen. Und da würde ich sagen, es sind ja, glaube ich, 3 dieses Jahr auf Nippon Connection. Und ich habe 2 davon gesehen, und das ist der 2.
Ja. Alles klar. Ja, dann, ich hatte den Eindruck, dass er in der ersten Stunde ein bisschen konventioneller war, als ich erwartet hatte. Also konventioneller, als man schon andere Sachen von ihm gesehen hat, also im Vergleich zu Love Exposure oder so. Aber es ist natürlich hinterhältig, weil du hast schon recht, er bereitet natürlich dann, dass das große... Die große Anarchie bereitet er am Anfang ja schon vor, die er dann am Ende ausbrechen
lässt. Ja, und zwei Sachen, die natürlich immer drin sind. Ein Kult und am Ende rennen und schreien alle. Ja. Ganz wichtig in dem Shion-Sono-Film.
Ja, ja, ja. Andrasch, wie bist du in den Film reingekommen?
Mir hat der Film auch gut gefallen. Ich bin mit Michael darüber einig, dass das war ein guter, ein unterhaltsamer Film, aber ich war auch nicht so übergewältigt wie bei anderen Filmen von ihm, wie Love Exposure oder halt Strange Circus, die mich damals total platt gemacht haben. Es war ein guter, unterhaltsamer Shion Sono-Film. Ich fand die erste Hälfte oder die erste zwei Drittel am interessantesten mit den Castingshows und die verschiedenen Hintergründe von der Charaktere, wie die mit diesen allen unterschiedlichen Hintergründen den gleichen Rollen spielen wollen und wie die damit dann vorgehen, also mit den Ausdrücken oder so. Also dass halt jeder was Neues bringt dazu. Den Kult oder sowas, den fand ich auch lustig. Und so. Und ja, das hat sich in so einer Ende, so einer chaotische Ende zusammengeführt, was für mich ein bisschen, ja, sag mal so, zu viel oder zu anarchistisch war. allerdings, ich habe vor einigen Jahren bei der Berlinale so eine Nachtsektion gesehen mit anarchistischen Filmen von der 80er Japan, also so Anfangsfilme von Shion Sono, und das war genauso diesen Rumschreierei. Die haben tatsächlich in der Straße so rumgelaufen und geschrien und sowas und das auf 8 mm aufgenommen, und das hat mich daran erinnert. Also das war wirklich diese Endszene war ein bisschen so Back to Basics.
Ja, diese Endszene war ja auch wieder ohne Drehgenehmigung, ohne alles, einfach in die Stadt gerannt, und die Polizisten waren dann mutmaßlich echt. Ne?
Also, die allerletzten Szene, das war sicher echt, und das war wirklich so, als die das damals gemacht haben. Also da haben die wirklich so rumgeschreit und in Busche geschissen und was auch immer. Das war, ich konnte die Filme damals nicht durchhalten. Das war halt um eins in der Nacht bei der Berliner. Das war, aber ich konnte diese Einflüsse da hier jetzt sehen.
Ja, absolut. Ich fand, dass man mit einzelnen Figuren schon so ein bisschen denen schon nahe kam und mit denen schon mitfühlen konnte. Es war nicht so ganz einfach, weil es dann doch relativ viele waren, aber da war zum Beispiel Kiriko, die schon, obwohl sie eine junge Frau ist, schon Witwe war, und ihr verstorbener junger Mann wollte Schauspieler werden, und dann fühlt sie sich berufen, auch Schauspielerin zu werden, hat aber tatsächlich auch Talent. Dann die Frau mit dem toten Vater, hat auch sowohl Talent, wird auch ausgesucht und ist auch dann sehr charismatisch und greift am Ende nochmal ordentlich ein, ist so ein bisschen Katalysator. Und ich muss sagen, dass tatsächlich ich nicht mehr damit gerechnet habe in dem Film, dass er mich nochmal richtig emotional packen wird. Aber was mich wirklich berührt hat, ich bin ja so ein langsamer Checker, was solche verschiedenen Ebenen betrifft, und dass die eine Frau, die besonders beeindruckend ist und auch ein bisschen europäisch aussieht, nämlich seine Vertraute oder Freundin oder Ex-Freundin oder was auch immer, dass die gar nicht da ist, wir spoilern natürlich jetzt gnadenlos, sondern schon tot ist und nur er sie sehen kann, ja, und sie als Geist praktisch Ratgeberin für ihn ist, ja, oder dass er durch den Gedanken an sie zu seinen Entscheidungen kommt. Das hat mich dann doch irgendwann sehr beeindruckt, weil es ihn dann nicht mehr losgelassen hat, und irgendwann springt dieser Funke über und man fängt an, den Schmerz dieser Leute zu fühlen, die Menschen verloren haben. Und das in einem Film, der so viele alberne Elemente hat. Also diese Influencer-Frauen, diese Influencerinnen, die da rumlaufen und die Hauptrollen zwischendurch kriegen. Ja, da da denkst du ja auch, was für Wasservögel, die brauchen ja keinen Mensch, ja. Da gibt's so viele alberne, bunte Elemente und trotzdem berührt einen ab einem bestimmten Punkt, dass da welche sind, die so Schmerzen haben oder gebrochen sind von ihrem Schicksal oder halt eben in der Trauer sind und wieder aufbrechen und oder das nicht loslassen können oder was auch immer. Und boah, am Ende war ich dann doch ziemlich emotional am Haken und dann kommt diese Revolution, dann kommt diese Anarchie und das fand ich wie so ein Befreiungsschlag und mir hat das total gefallen, dass das dann völlig aus der Kontrolle gerät und ein paar der Extras versuchen noch irgendwie, wir bleiben jetzt trotzdem vernünftig, während schon die Sachen hin und her fliegen und so und dann gerät alles komplett außer Kontrolle und sie laufen dann in Shibuya über die Kreuzung und ich glaube auch, dass das echte Polizisten sind, die zum Schluss den Kameramann umhauen.
Also, ne? Er hat es im Interview gesagt, dass das auf jeden Fall so live da einfach gedreht wurde, ohne Genehmigung, ohne alles. Also.
Weil hat das, aber es hat auch dann am Ende so eine Power, dass es nur noch von echten Polizisten praktisch von den Füßen geholt werden kann, sozusagen. Ja. Und das ist das perfekte Schlussbild, wie die Hand von dem Polizisten über das Kameraobjektiv kommt und du siehst noch, wie sich alles dreht und dann Schwarzbild, Krach und Ende Gelände.
Das ist eindeutig ein Liebesbrief sozusagen zum Filmemachen und vor allem von diesen Independent, unabhängigen, chaotischen Filmemachen, was er seit seinem Jugend macht. Das einfach so, was du willst und scheiß drauf, was die anderen sagen.
Scheiß auf die Regeln, ja.
Genau, da habt ihr jetzt ganz, ganz viele Sachen angesprochen, wo ich noch mal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen würde. Also einmal dieses Ding mit dem Regisseur, das ist ja bei ihm auch ganz schön, du hast ja einerseits diese beiden Produzenten, diese alten Säcke, die dann mit diesen Wasservögeln oder wie sagtest du so schön, die sich die quasi als Liebesgespielin halten und das ist klar, die Frauen machen das nur, um eben Karriere und Geld zu machen und Rollen zu kriegen und die alten Männer, weil sie halt irgendwie geil sind. Und dann hast du eben diesen Regisseur, der eigentlich einen Kunstfilm drehen will, der zurück will zu seinen Wurzeln und jetzt jahrelang irgendwie halt so Kommerzkram gemacht hat unter Zwang. Und jetzt halt doch mal wieder das Richtige machen will und aber am Ende dann doch gegen diese ekligen Produzenten zu versagen droht und das ist ja schon mal ganz super und das bringt dann natürlich auch diesen Feminismusgedanken rein, so diese Frauen, die eigentlich nichts können, außer hübsch aussehen und rumstolzieren, sollen die Hauptrollen spielen, während wir da talentierte Schauspielerinnen haben, die das machen könnten. Und ich finde diese Szene so grandios, wenn die beiden endlich beschließen, dass sie einfach jetzt die anderen beiden rausschmeißen und einfach die Rollen übernehmen. So scheiß drauf, weg mit denen, die braucht keiner. Wir machen das jetzt. Ja. Das ist wundervoll in dieser Eskalation. Und das mit dem Liebesbrief ans Filmemachen, das ist ja was viele schon seinem Why Don't You Play in Hell zuschreiben, was ich immer nicht verstehe, weil diese Fuckbombers heißen sie ja in dem Film, die werden dargestellt als Leute, die so inkompetent sind, dass sie reale Gewalt drehen müssen, dass sie Snuff-Filme drehen müssen, um überhaupt irgendwas zustande zu kriegen. Und ich finde diesen Film unglaublich ekelhaft. Und das funktioniert hier ganz wunderbar. Hier habe ich wirklich das Gefühl, er mag Film, er liebt Film, er will was darüber erzählen, er will was über die Statisten erzählen. Das ist ja auch das Tolle, wenn sie dann an dem Set sind und diese Szene da drehen, das ist ja so ein bisschen marktmäßig. Ne? Und wir sehen so am Rande die Hauptpersonen, diese Frauen in ihren Kleidern, die auch super auffallen in dieser Szene, die passen da überhaupt nicht rein. Und die Kamera schwenkt dann aber wild über die ganzen Statisten. Das sind ja unsere ganzen Leute, die wir jetzt vorher in dem Casting kennengelernt haben. Und wir sehen die sind wichtig, ne? Die anderen interessieren uns gar nicht. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar, dass da der Fokus drauf liegt und die anderen da irgendwo mit ihren leuchtenden Kleidern im Hintergrund stehen und wir uns denken, ja, drauf geschissen, die wollen wir eh nicht. Und diese Leute, die da versuchen, noch so ernsthaft zu sein, das fand ich so eine ganz, ganz großartige Nebenhandlung, wo dieser alte Mann, der schon irgendwie 100 Jahre Statist in Filmen ist, dieses junge Pärchen mit nach Hause nimmt und die sich einfach seine ganzen alten Filme da anschauen, wo er da irgendwie wo sie noch mit der Stoppuhr sitzen, ja, 15 Sekunden, Riesenrolle, ne, und all so Sachen. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Also da sind viele so Kleinigkeiten drin. Und ich meine, bei den Frauen ist relativ schnell klar, wer da tatsächlich im Film wichtig ist, wer da eine wichtige Rolle gekriegt hat. Ne, haben wir halt hier die Witwe und die mit dem Vater. Das wird relativ schnell klar, dass die das Casting gewinnen im Endeffekt. Aber wir haben halt so nebendran diese vielen kleinen Geschichten um die anderen, dass wir die zumindest ein bisschen kennenlernen. Und dass das dann auch später Spaß macht, dass die dann nochmal als Statisten auftauchen. Mhm. Ne, genauso war ja eine Geschichte um Mädchen, das sich letztendlich gar nicht fürs Casting bewirbt.
Ja.
So. Die hat da irgendwie so ihre 5 Minuten im Film, aber letztendlich bewirbt sie sich nicht und geht damit zu den Statisten.
Ja, ja. Das ist ganz wunderbar. Das ist eine Freundin von so einer sehr bunten Fünfergruppe, mhm, die immer so im Kimonos unterwegs sind.
Das ist ja eine Theatergruppe, glaube ich.
Ne? Genau, die eine eigene Theatergruppe sind, die auf mich übrigens überwiegend sehr talentiert wirkten, mhm, wo ich dachte, von denen sind auch so zwei dabei, die Hauptrollen spielen könnten, mhm, die dann aber alle die Ablehnung bekommen und damit auch total fein sind. Ja,
ja.
Was absolut abgefahren ist natürlich der Kobayashi True Lovers Club. Also diese fünf weiß gekleideten Frauen, die Lieder singen und die ihn vergöttern. Mhm. Und selbst als sie alle abgelehnt werden, alle fünf, mhm, dann ihn immer noch unterstützen. Es kommt am Ende zu dieser Verfolgungsjagd in dem Wasserkanal. Man muss das wirklich gesehen haben. Es ist absolut ganz großes Kino. Und verfolgt zusätzlich noch von seinem Regieassistenten, mhm, der sich immer für den Regisseur Kobayashi den Arsch aufreißt und irgendwann da blutverschmiert dasteht und sagt, boah, jetzt kannst du mich aber mal. Jetzt ist echt Feierabend. Ist jetzt ist Schluss.
Ja,
und da ist auch, da fängt auch wirklich das Chaos an. Dann werden die Produzenten verprügeln sich dann gegenseitig und werden verprügelt. Und das hat natürlich auch Parodie-Elemente, ja. Mhm. Dass diese beiden alten Säcke als Produzenten Sugar Daddies für irgendwelche nach, weiß nicht, so edelprostituierten Maßstäben, mhm, und die Frauen dann da mit ihrem Geld in die Hauptrolle bringen, was den Regisseur natürlich extrem unglücklich macht. Und dieser Konflikt, das ist ja klar, dass dieser Konflikt dazu führen wird, dass das noch alles auseinanderfliegen wird.
Ja. Ja.
Also der Film, der greift sehr, sehr tief rein und nimmt ein sehr breites Spektrum von diesem ganzen, Filmemachen. Das
Ja. Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass ja anscheinend die ganzen Schauspieler, die wir hier sehen und Schauspielerinnen natürlich, Leute sind, die bei Shion Sono ein Schauspielseminar belegt haben. Und da hat er irgendwann gesagt, so Leute, ihr spielt jetzt alle in meinem Film mit. Das ist ganz, ganz wunderbar irgendwie.
Also sind das Nachwuchsleute?
Ja. Also ich habe vorhin in das Interview reingeguckt, was sie halt für die Nippon Connection gemacht haben. Und da erklärt er, die haben irgendwie alle bei ihm so ein Schauspielseminar belegt. Also sind auch ein, zwei bei, die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber das sind anscheinend alles sonst irgendwie Nachwuchsleute, die halt bei ihm eigentlich nur ein Seminar belegt haben.
Also die waren relativ neu.
Ja.
Für mich persönlich.
Ja. Aber finde ich ganz spannend.
Mhm. Ne? Großartig. Und natürlich wieder auch ganz viele starke, interessante Frauencharaktere. Mhm. Im Grunde sind ja die Männercharaktere nur so Vehikel, ob das jetzt der Regisseur ist oder der Regieassistent oder die beiden Produzenten. Aber so richtig interessant, gerade der Geist von, ich glaube, Katoko heißt sie, das fand ich eine total interessante Rolle, die praktisch alle Entscheidungen trifft. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das natürlich der Regisseur ist, der entscheidet und dabei aber praktisch sie channelt oder wie auch immer. Ja,
ja.
Das ist ja dann, da platzt ja dann auch alles, als sie plötzlich er sieht sie auf dem Monitor während der Dreharbeiten plötzlich im Bild stehen. Und da zerreißt sie ihn dann vollständig und komplett, Ja, ist ein guter Einsteigerfilm, finde ich, für jemand, der noch keinen Shion Sono-Film gesehen hat.
Ja.
Also ich finde, es ist halt ein bisschen weniger Blut. und ein bisschen weniger Grenzüberschreitung, als es schon mal gab.
Insofern, das auf jeden Fall.
Sanfter Einstieg vielleicht.
Ja, mir war ja das mit dem toten Vater eigentlich auch schon wieder zu viel. Ich war eigentlich bis dahin ganz froh, dass wir so diese Gewaltexzesse in dem hier nicht haben ansonsten. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Das war mir ein bisschen zu viel. Und dass ihr noch sagt, ja, ich hatte irgendwie eine Beziehung mit meinem Vater und ich liebe ihn. Das war irgendwie für mich so ein bisschen arg für diesen Film, weiß ich nicht. Sonst hat er ja so Sachen auch öfter mal drin, aber also mit der Gewalt ja auch noch viel Schlimmeres und auch sexuell viel Schlimmeres. Also nicht, dass mich das geschockt hätte, aber mir wäre es lieber gewesen, hätte er das vielleicht für diesen Film irgendwie ein bisschen reduzierter gemacht und also ich meine, wir brauchen es ein bisschen für die Handlung, dass sie so ein bisschen die durchgeknallte ist, aber das hätte man bestimmt auch irgendwie anders hinkriegen können.
Ja, das Trauma, glaube ich, das ist ja da, dass es sie praktisch auch dann die Schwelle hat, von der aus sie dann auch die Revolution ausrufen kann.
Klar.
Und die ganze Anarchie auslöst. Ja, aber so locker lässt uns schon so nicht wegkommen.
Nee. Das ist sicher kein Film für jedermann. Das ist,
Nee, aber das ist ja auch wieder einer der Punkte, wo er mal wieder so ein bisschen so mit den Genres ein bisschen hin und her springt. Manche Episoden sind ein bisschen mehr, ein bisschen realistischer, manche sind ein bisschen witziger, manche sind eher Drama und hier ist halt so ein bisschen. Ja, der, weiß nicht, surreale Gewaltfilm oder so, ich weiß es nicht genau, aber es hat schon in der Handlung so seinen Platz und das passt schon irgendwie rein, aber weiß ich nicht, ich hätte auch ohne, dass sie dann noch sitzt mit dem Blut an den Händen und dann der Regen, das war mir ein bisschen viel, also wirkt es stört nicht wirklich, aber ich hätte auch gut ohne das leben können.
Ich verstehe. Also ich habe jetzt mal überlegt, ich habe schon den einen oder anderen Film über das Filmemachen gesehen.
Ja.
Und manchmal waren das dann auch Filme, wo man sich selbst ein bisschen ernst genommen hat als Regisseur. Mhm. Ich nenne keine Namen, auch keine französischen Namen. Aber hier muss ich sagen, ist es wohltuend verspielt und auf eine bestimmte Art sehr, sehr offen und sehr einladend sozusagen, sich in dieses Chaos zu stürzen, von dem man nicht weiß, wie es enden wird, während man den Film guckt. Insofern fand ich ihn viel, viel interessanter und viel, viel aufregender und spannender als andere Filme über das Filmemachen, die ich bis jetzt gesehen habe.
Das auf jeden Fall. Also der ist schon richtig gut. Und ich finde ihn auch jetzt im Shion Sono Gesamtwerk, soweit ich es beurteilen kann, finde ich den richtig gut. Also ich finde das seinen besten Film seit Whispering Star ungefähr. Der war 2015.
Ja.
Also mit seinen letzten Sachen bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Also gerade so diese Vampir-Serie und so fand ich ganz, ganz schrecklich. Und deswegen bin ich auch an diesen hier rangegangen mit so ein bisschen gedämpften Erwartungen. Und der hat mich voll abgeholt. Der war, abgesehen von diesem, dass ich ohne den Gewaltexzess hätte leben können, finde ich den durchweg wunderbar, auch wenn ich es als ein Best-of betitelt habe. Aber das ist in diesem Fall tatsächlich ein Best-of. Denn der Forest of Love, da habe ich ähnlich drüber geredet, das ist auch ein Best-of, so alles zusammengeschmissen. Der ist aber insgesamt weniger überzeugend. Und der geht ja auch ein bisschen übers Filmemachen. Aber da gefällt mir dieser hier deutlich besser. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist einer der besten Shion Sono-Filme der letzten 5, 6, 7 Jahre.
Ja, es kommt vielleicht auch nicht nur die Liebe zum Film, sondern auch die Liebe zu den Menschen rüber.
Mhm.
Das ist ja auch nicht unwesentlich. Und es gibt so einen typischen Shion Sono-Effekt, den ich oft beobachte, dass ich über weite Teile des Films, während ich den Film gucke, denke, what the fuck? Was passiert hier eigentlich gerade? Warum? Und wo soll das alles hinführen?
Mhm.
Und manchmal schon am Ende des Filmes, in den letzten Phasen des Filmes oder manchmal erst nach dem Film, fängt man an, diesen Film dann zu genießen. Also Love Exposure ist so einer, wo du während des ganzen Films denkst, ich brauche einen Termin bei meinem Therapeuten nach dem Film. Und irgendwie, wenn er vorbei ist, fängt man an, den Film zu lieben. Und je länger er vorbei ist, desto mehr liebt man ihn. Ja. Also Sono ist sowas Nachhaltiges. Und das ging mir bei Whispering Star auch so, der ja ganz, ganz anders ist als Love Exposure oder Red Post on Asher Street. Aber ich hatte auch so ein Ja, es ist schön meditativ hier, aber frag mich echt nicht, was hier gerade passiert.
Ja,
Aber ich habe ihn geliebt, je länger er vorbei war. Also sie sind nachhaltig. Bilder bleiben einem im Kopf. Nicht immer Bilder, von denen man möchte, dass sie einem im Kopf bleiben. Aber man wird diese Sono-Filme nicht mehr los. Und das ist hier auch der Fall.
Ich finde das ganz lustig. Ich habe da eine zweite Kategorie zu. Also bei der würde ich dir vollkommen recht geben. Aber bei mir teilen sich seine Filme in zwei Kategorien. Mal ganz abgesehen von denen, die ich nicht vergesse, weil ich sie schrecklich finde. Es sind aber auch nur zwei, drei. Bei mir gibt es relativ viele, die sehe ich. Und ich kann mich eine Woche später nicht mehr dran erinnern. Mhm. Also entweder brennen die sich so richtig ein oder ich vergesse die. Zum Beispiel sowas wie Himizu, ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich kann mich vielleicht an eine Szene erinnern, das war's.
Ja, das
war's. Restliche Film ist weg. Ja. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob er mir gefallen hat. Mhm. Ne? Da gibt's eine ganze Reihe von. Die sehe ich und irgendwie war's gut, aber vielleicht auch nicht oder irgendwie vergesse ich die ganz schnell.
Ja. Also, was können wir am Ende sagen? Das ist natürlich ein Film, den man sich anschauen muss. Ja, nicht jeder Film auf dem Festival kann immer ein Must-See sein. Aber viele, die ich bis jetzt gesehen habe, würde ich mal sagen, sind Must-See-Filme. Ich habe bis jetzt viel Glück gehabt. Mhm. Schon Miwa Nishikawa gesehen.
Sehr gut.
Der war herrlich.
Extrem gut gefallen hat. Und und jetzt Red Post und Asher Street ist auch ein Film, den man ganz klar gesehen haben muss.
Allerdings.
Ja, jetzt also noch die Chance nutzen auf dem Festival.
Genau.
Wenn ihr das jetzt nach dem Festival hört, dann hoffen wir, dass die Strahlkraft von Sion Sonos Name so groß ist, dass es auch irgendwo eine schöne Blu-ray irgendwann mal geben
wird. Bei dem stehen ja die Chancen immer relativ gut. Gerade wenn es so Filme sind, die auch international auf den Festivals laufen. Da ist, glaube ich, eine realistische Chance, dass man den später noch sehen kann. Und ich würde mich auch anschließen. Also bei mir ist der, glaube ich, im Moment so in der Top 5 der diesjährigen Nippon Connection. Ist der schon mit drin?
Alles klar. Ja, dann sag doch mal zum Schluss, welche Filme du direkt empfiehlst, die man nicht verpassen darf.
Lass mich ganz kurz gucken, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall wirkt dieser hier, der ist relativ mit dabei. Dann It's a Summer Film. Auch ein Film übers Filme machen, nur verlegt in eine Highschool. Und der ist ganz fantastisch. Den habe ich gerade vorher, bevor wir jetzt hier angefangen haben, gesehen. Ganz, ganz großartig. Finde ich noch besser als diesen hier. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, hier den My Blood and Bones in the Flowing Galaxy, also den Sabu.
Den gucke ich mir gleich an.
Hat mich emotional komplett zerstört. Ganz, ganz schlimmes Ding. Dann eben halt der Under the Open Sky. Ganz, ganz großartig. Und habe ich noch irgendwie einen? Genau, Bolt. Bolt ist fantastisch. Der Fukushima-Film.
Okay. Bolt hatte ich tatsächlich nicht auf der Liste. Jetzt traue ich mich, den Sabu nachher zu gucken. Ich fürchte auch, dass ich schlecht schlafen werde.
Ja, also bei dem bin ich mir nicht sicher. Entweder wird, also der macht irgendwann so ein bisschen wieder den Sabu-typischen Stilwechsel und entweder ist der dir zu viel oder der Film wird dich emotional komplett kaputt machen. Eins von beiden.
Gut, wäre nicht der erste Film, wo er mich aus dem Saal raustragen muss, weil ich mir die Augen vom Kopf heule, bin ich mal gespannt. Andrasch, hast du noch einen Tipp für uns?
Nein, leider nicht, weil die zwei besten Filme, die ich bisher gesehen habe, waren auch von Nishikawa und von Sabu. Mhm. So Under the Open Sky und The Blood and Bones und Dingsbums. Und The Town of Headcounts hat mich noch gut gefallen.
Ja, den habe ich gestern Abend noch gesehen. Tatsächlich interessant. The Town of Headcounts.
Ah, okay.
Das ist so ein Near-Future-Thriller. Mhm. Da sind echt ein paar richtig interessante Ideen drin.
Und wenn man halt was ganz Leichtes und Lockeres und Musikhaltiges haben will, dann Let's Dance oder Dings.
Der heißt Can't Stop the Dancing.
Can't Stop the Dancing, Dance with Me, da gibt es verschiedene
Titel. Super Ding.
Die habe ich im März bei einem anderen japanischen Festival gesehen und der ist der ist super. Wenn man halt ein bisschen Neigung für Musical hat, das ist ein knallharter, guter Nummer.
Ja, ganz fantastischer Film, kann ich mich anschließen. Vor allem eine Komödie, die kein elendes Drama drin hat. Der ist einfach vorn bis hinten unterhaltsam und witzig. Und ich habe noch einen ganz wichtigen Film vergessen. Ongaku, Our Sound heißt er, glaube ich.
Das habe ich heute auch gesehen, der war auch gut.
Der ist wundervoll, ein ganz wunderbarer Anime mit einem sehr eigensinnigen Stil und ganz fantastischem Soundtrack.
Ja, obwohl, was der Band spielt, der ist,
ist fantastisch. Ich würde mir sofort die CD kaufen. Ich war sofort verliebt in diese Band. Ganz, ganz wunderbarer Film. Und der ist auch kurz
relativ,
und knackig.
Relativ kurz, das kann man halt 70 Minuten. Das ist
genau, mach das.
Zu schaffen. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt auch fleißig mitgeschrieben bei dem Feuerwerk der Tipps noch am Ende. Mit dem Musical will ich am Sonntagabend aussteigen, weil ich dachte mir, das ist ein versöhnliches Ende auf jeden Fall für das Online-Festival. Ja, wir freuen uns aber sehr, wenn wir uns nächstes Jahr wieder in den Arm nehmen können in Frankfurt am Main. Vielleicht macht ja Michael auch mal eine Stippvisite in Frankfurt wieder nächstes Jahr oder wann auch immer.
Ich müsste ja zumindest irgendwann auch mal wieder meine Eltern besuchen. Ne?
Das kann man doch irgendwie zeitlich so legen.
Richtig, richtig. Ne? Dann kann ich auch gleich noch meinen Geburtstag zu Hause feiern und dann...
ein guter Plan, ein guter Plan. Ja. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Sehr schöner erster Eindruck. Ich glaube, man kann sich jetzt ein bisschen Red Post on Asher Street vorstellen. Und ihr wisst ja, dieser Podcast steht unter Creative Commons. Vielen Dank. Ciao.
Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.